Die im Jahre 1773 erschienene Beschreibung Londons sagt über Cold Bath Fields, es bestehe aus einigen Straßen, welche das äußere Ende dieses Teils der Stadt bilden. Diese umgeben einen Square gleichen Namens mit niedlichen kleinen Häusern, in dessen Mitte sich ein stattliches altes Wohnhaus mit einem kleinen Garten befindet, der ein gutes, kaltes Bad enthält, von welchem die Nachbarschaft den Namen hat. Die Nordseite ist noch gegen die Felder hin offen. Eine der Straßen, die uns in dieses Häuserquadrat führen, heißt Greth Bath Street. Und hier in Nummer 26 wohnte gegen Ende des letzten oder von jetzt aus gesehen vorletzten Jahrhunderts ein gewisser Richard Sharesmith, Perückenmacher. Eines Tages etwa, zu Anfang August 1771, als Herr Sharesmith in der Nähe seines Hauses spazieren ging, hörte er eine ihm bekannt klingende Stimme hinter sich rufen:
Der ist's, der ist's.
Sich umkehrend entdeckte Herr Sharesmith, dass die Stimme aus einer Mietkutsche hervorkam. Und in dem Fahrgast erkannte er bald einen bejahrten, fremden Edelmann, der vor längerer Zeit einmal bei ihm gewohnt hatte und der jetzt den Wunsch äußerte, seine früheren Zimmer wieder zu beziehen. Dieselben waren besetzt. Die Bewohner zeigten sich jedoch willens, sie abzutreten. Und der neue Mieter war sehr bald wieder bequem darin eingerichtet. Dieser alte Herr war kein anderer als der ehrenwerte Emanuel Swedenborg, unbestritten einer der außerordentlichsten Menschen, die je gelebt haben, und von dem wir daher hier einen kurzen Lebensabriss geben möchten. Von Statur war Swedenborg etwa 5 Fuß 9 Zoll hoch. Das sind ungefähr 1,72. Er war etwas hager und von bräunlicher Gesichtsfarbe. Seine Augen waren nach der Aussage von Sharesmith bräunlich-grau, geradezu nussbraun und klein. Auf einem in Stockholm gemalten Porträt hingegen wird Swedenborg mit großen blauen Augen dargestellt. Und es ist wohl möglich, dass Herr Sharesmith sich irrte. Er trug eine Brille. Seine Kleidung bestand gewöhnlich in einem dunkelbraunen Rock, Weste von gleicher Farbe und Beinkleidern von schwarzem Sammet. Wenn er jedoch ausging, erschien er in einem etwas altmodischen Anzug von schwarzem Sammet, mit langen Manschetten, einem Federhut, einem Degen mit eigentümlichem Griff und silberner Scheide. Und er trug immer einen Stock mit goldenem Knopf. Sharesmith sagt, er habe selten gelacht, aber immer freundlich ausgesehen.
Es lag etwas sehr Angenehmes in seinem Gesichtsausdruck, eine gewisse Würde in seiner aufrechten Gestalt.
Andere Berichte sagen,
um seine Augen spielte ein beständiges Lächeln und sein Angesicht leuchtete von der Klarheit seines ungewöhnlichen Geistes.
Seine Manieren waren die eines Edelmannes seiner Zeit. Wo er hinkam, hinterließ er einen guten Eindruck. Obgleich etwas zurückhaltend, war er gefällig und für jeden zugänglich und hatte etwas ganz besonders Liebenswürdiges und Anziehendes in seinem Benehmen. Er hatte die Kinder sehr gerne und wenn er seine Spaziergänge machte, teilte er oft Naschwerk unter sie aus. Oder er brachte ihnen etwas nach Hause. Seine Diät war fast ausschließlich eine vegetabilische. Und unter der Gesellschaft, die dieser Lebensweise huldigt, werden viele zu seinen Anhängern gezählt. Sharesmith sagt, er habe zuweilen etwas Fisch und einmal auch gebratene Tauben gegessen. Gewöhnlich aber bestand seine Nahrung in Brot und Butter, Milch und stark versüßtem Kaffee, Mandeln, Rosinen, Obst, Gemüse, Zwieback, Kuchen und so weiter. Er war auch mäßig im Trinken, obgleich nicht Mitglied eines Mäßigkeitsvereines, trank er gelegentlich Wein, zu Hause gar keinen und in Gesellschaft nie mehr als ein Glas oder zwei. Von Kaffee, den er sich auf dem Ofen selbst bereitete, war er ein großer Liebhaber. Dass er viel schnupfte, davon zeugen noch seine Manuskripte. Swedenborg ist eines der Rätsel der Welt. Emerson, einer der tiefsten Denker unserer Zeit, gab sich viel Mühe, es aufzulösen. Emerson sagt,
seine Schriften würden eine ausreichende Bibliothek für einen einsamen, mit bester Kraft ausgerüsteten Studenten abgeben. Welch ein Ernst und welches Gewicht, ohne je abzuschweifen, ohne eine Spur von Eitelkeit oder einen einzigen Gedanken an sich selbst, in irgendeiner der gewöhnlichen Formen des Autorstolzes. Ein Theoretiker und spekulativer Philosoph, über den kein Praktiker auf der ganzen Welt sich lustig machen darf. Plato trägt den Professorenteller, der, wenn auch von Purpur und mit Sternen besät, doch immer ein akademisches Gewand bleibt, dessen große Falten die Bewegung hindern. Dieser Mystiker, gemeint ist Swedenborg, aber vermöchte einem Cäsar zu imponieren.
Selten ist ein großer Mann vollständig als das, was er war, geschätzt worden, ehe er der Kritik seiner Zeitgenossen lange entrückt war. Eine außerordentliche Größe aber muss es sein, welche die mehr als ein Jahrhundert fortdauernden Einwürfe und Schmähungen der ganzen Welt aushalten kann. Die langjährige, auf den Namen Swedenborg gehäufte Verachtung und das Vorurteil waren so groß, dass selbst jetzt, da man anfängt, ihn mehr anzuerkennen, sein Name noch wie mit einem dichten Gebirgsnebel umhüllt ist. Und in gewissen Kreisen würde es nicht geringen moralischen Mut erfordern, durch den Nebel hindurchzuschreiten und auf der anderen Seite Stellung zu nehmen, mit dem Bewusstsein, die meisten der alten Freunde und Bekannten dahinter lassen zu müssen. Man braucht übrigens noch kein Swedenborgianer zu sein, um Swedenborg und seine Schriften mit der jedem Menschen schuldigen allgemeinen Achtung und ohne jedes Vorurteil ansehen zu können, das so viele zu ungerechten Richtern stempelt. Unsere Ansicht ist, Swedenborg schrieb einfach um der Wahrheit willen und in der redlichen Überzeugung von der Wahrheit dessen, was er schrieb. Keiner kann mehr und keiner sollte weniger tun. Nie wurden schriftstellerische Arbeiten der Menschheit freigebiger zum Geschenk gemacht, als es Swedenborg mit seinen herkulischen Werken tat. Da steht nichts von Privilegium gegen den Nachdruck, Übersetzungsrecht vorbehalten und dergleichen. So wenig als in der Bibel. Wie das Buch der Bücher scheinen die Werke Swedenborgs den Meereswogen der Weltgeschichte anvertraut worden zu sein, um von den Menschen angenommen oder verworfen zu werden, ganz nach freier Wahl. Wenn wir einen Schriftsteller eifrig gepriesen sehen von so vielen, die ihn gelesen haben, und wenn wir sehen, wie ihn fast ausnahmslos nur solche tadeln, die ihn nicht gelesen haben, so dürfen wir wohl annehmen, dass etwas an ihm ist. Es ist ein Glück für den Ruf eines Schriftstellers, wenn sich ein ehrlicher Kritiker zur Schilderung seiner Laufbahn veranlasst fühlt. Dieses Glück hatte Swedenborg nicht, der doch mehr als alle anderen einem Missverständnis ausgesetzt und darum eines solchen Freundschaftsdienstes am meisten bedürftig war. Eine selbstberufene Autorität scheut sich nicht zu behaupten, er sei verrückt gewesen. Und lehnt daher ohne weiteres jede Prüfung seiner Werke ab. Eine andere stellt ihn kühn als die wahre Quintessenz philosophischen Scharfsinns, gesunden Menschenverstandes und echter Frömmigkeit dar. Während eine dritte, nicht nur unerbeten, sondern seinem Willen ganz entgegen, die Ehre der Unfehlbarkeit für ihn fordert. Man darf jedoch nicht glauben, dass Swedenborg keinen Biografen gefunden habe. Dr. Johann Friedrich Immanuel Tafel in Tübingen sammelte und veröffentlichte im Jahr 1839 eine große Anzahl Briefe und Urkunden über Swedenborg und lieferte den Stoff zu verschiedenen in Amerika und England herausgegebenen Lebensbeschreibungen. Unter diesen wüssten wir sowohl in Bezug auf Schönheit der Sprache als Gerechtigkeit der Beurteilung und meisterhafte Behandlung keine bessere zu nennen als die von Dr. Garth Wilkinson, einem berühmten homöopathischen Arzt in London, im Jahr 1849 herausgegebene. Soviel wir wissen, ist dieses Buch jetzt vergriffen, hat aber schon wegen des schriftstellerischen Rufes des Verfassers viele Leser gefunden in Kreisen, wo Swedenborg vorher ganz unbekannt war. Und im Jahr 1854/55 schrieb Mr. William White, damals Geschäftsführer des Verlages der Swedenborg Society in London, ein Leben Swedenborgs in sehr bündigem und fließendem Stil. Das letzte und wohl bedeutendste Werk für Swedenborgs Biografie ist von Dr. Rudolf Leonhard Tafel, seinerzeit in London, beendet und von der Swedenborg Society in drei großen Bänden herausgegeben worden unter dem Titel Documents Concerning the Life and Character of Immanuel Swedenborg. Immanuel Swedenborg war geboren in Stockholm am 29. Januar 1688. Sein Vater, Jesper Swedberg, von welchem wir in der Folge mehr hören werden, war der Sohn eines gewissen Daniel Isaksson, Kupferschmelzer in Falun, Schweden, und wenn wir beachten, dass viele Jahre später Immanuel den Satz aufstellte, dass das Kind die Gemütsanlagen vom Vater, die körperlichen Anlagen hingegen von der Mutter hat, so dürfte es nicht uninteressant sein, dem Charakter seiner unmittelbaren Vorfahren in der Kürze etwas nachzuspüren. Nach deutschem Gebrauch hätte Jesper Swedberg Jesper Isaksson heißen sollen. Aber nach einem in Schweden selbst jetzt noch zum Teil bestehenden Herkommen erhielt er seinen Geschlechtsnamen nicht vom Vater, sondern von dem kleinen Gute des Vaters, Sweden. Daniel Isaksson und seine Frau waren beide arm, aber äußerst fromm und fleißig und hatten ein unbegrenztes Vertrauen auf die göttliche Vorsehung. Manchen Eltern ist die Vermehrung der Familie, wenn sie größer ist, als sich mit irdischer Annehmlichkeit verträgt, eine große Sorge. Isaksson jedoch nahm dies immer als eine Gunst von oben an. Seine Kinder hielt er für die Quelle all seines Glücks. Und oft hörte man ihn nach der Mahlzeit sagen:
Kinder, ich danke euch für das Essen. Gott hat mir um euretwillen Nahrung gegeben.
Die Worte des Psalmisten, die den Herrn fürchten, werden keinen Mangel haben, bestätigten sich vollkommen bei Isaksson. Er trat einer Gesellschaft von Unternehmern bei, die ein verlassenes Kupferbergwerk wieder eröffneten. Das Unternehmen glückte und er wurde ein reicher Mann. Hierdurch war es ihm möglich, Jespern die beste Schulausbildung zukommen zu lassen, die in jener Zeit zu erlangen war. Schon sehr jung zeigte Jesper Liebe und Talent für Literatur sowie Freude an der Bibel und religiösen Gesprächen. Und als Knabe war ihm nichts lieber, als wenn er beim Spielen den Prediger machen konnte. In seinen Studentenjahren zeichnete er sich inmitten der Versuchungen, wie sie eine Universitätslaufbahn mit sich bringt, durch ganz besondere Frömmigkeit und religiösen Eifer aus. Auch hatte er um diese Zeit ein- oder zweimal merkwürdige Engelsvisionen. Im Jahr 1683 wurde er zum Feldprediger bei dem Leibkavallerieregiment des Königs ernannt. Und im gleichen Jahr heiratete er Sarah, eine Tochter von Albrecht Behm, Assessor des königlich schwedischen Bergwerkskollegiums. Seine Gattin brachte ihm eine bedeutende Mitgift zu, und nachdem er nun 6 Monate zu Hause verweilt hatte, verwendete er ein Jahr für Reisen auf dem Festlande. 3 Monate verbrachte er auch sehr angenehm in Oxford, wo er mit Bischof Fell bekannt wurde, und in London. Hier machte das fromme Leben der englischen Geistlichkeit und die strenge Sonntagsfeier seitens des Volkes einen tiefen Eindruck auf ihn. Infolge seiner freien, kräftigen Predigtweise erwarb er sich die Gunst des Königs Karls XI. Und im Jahr 1686 wurde er zum Hofprediger ernannt. Diese Beförderung geschah rasch und unerwartet. Jesper aber ließ sich dadurch nicht blenden, sondern behielt den Kopf am rechten Fleck. Er widmete sich nur umso ernster der Durchführung gewisser sehr notwendiger Kirchenreformen, und zwar mit solchem Eifer, dass er sich viele Feinde machte. Der König sagte eines Tages zu ihm:
»Du hast viele Feinde.«
Swedborg antwortete:
»Majestät, ein Diener des Herrn, der keine Feinde hat, ist wenig wert.«
Ein anderes Mal sagte der König zu ihm, er solle sich eine Gnade ausbitten. Da war Gelegenheit, etwas für sich herauszuschlagen. Swedbergs uneigennützige Frömmigkeit aber war der Versuchung gewachsen. Von jenem Tage an, sagte er,
wurde ich ernster und vorsichtiger in allem, was ich tat und sprach. Ich erbat nichts für mich oder die Meinigen, nicht einmal einen halben Pfennig, empfahl aber dem König andere Männer, die verdienstvoll und arm waren, und er erfüllte stets meine Wünsche. Wenn er mich zuweilen fragte, wem wohl diese oder jene einträgliche Stelle übertragen werden sollte, nannte ich ihm stets die Person, die ich für geeignet hielt, mit den Worten: Er ist tüchtig und vom rechten alten Schlage, und er erhielt die Stelle ohne weiteres. Auf diese Weise erhielt mancher redliche Mann zu seiner eigenen Überraschung und ohne sich denken zu können, wer ihm dazu verholfen habe, einen sehr guten Posten. Als mir mit jenem Tage freierer Zugang zu seiner Majestät gewährt wurde, betete ich ernstlich zu Gott, er wolle mich doch nicht stolz werden oder irgendeine Gelegenheit missbrauchen lassen, sondern verleihen, dass ich mich seinem Dienste und seiner Ehre unablässig widme. Ich nahm mir ferner folgende 2 Regeln vor. Erstens, mich in keine politischen oder weltlichen Angelegenheiten zu mischen, die mich nichts angehen, und zweitens, nie übel von jemand zu reden, auch nicht von meinem ärgsten Feind und Verfolger.